Er delirierte. Anfang von Gehirnfieber, hatten die Ärzte gesagt, und alle seine Bürokollegen wiederholten es, während sie zu zweit, zu dritt von der Anstalt zurückkehrten, wo sie ihn besucht hatten. Es schien, als fänden sie einen besonderen Gefallen daran, mit den wissenschaftlichen Fachausdrücken, die sie eben erst von den Ärzten gelernt hatten, die Nachricht den verspäteten Kollegen mitzuteilen, die sie unterwegs trafen. Frenesie, Frenesie, Meningitis, Entzündung der Membrane, Gehirnfieber. Und sie wollten betrübt erscheinen. Aber im Grunde waren sie so zufrieden, schon weil sie ihre Pflicht erfüllt hatten. In der Fülle ihrer Gesundheit, jener traurigen Anstalt entronnen und im heiteren Blau des Wintermorgens wiedergegeben. Wird er sterben? Wahnsinnig werden? Zu sterben scheint er nicht. Aber was sagt er denn? Was sagt er? Immer dasselbe. Er deliriert. Armer Beluca. Und niemand kam darauf, dass bei den höchst besonderen Umständen, in denen der Unglückliche seit vielen Jahren lebte, sein Fall auch ganz natürlich sein konnte. Und dass alles, was Beluca sagte und was den anderen Delirium, Anzeichen von Frenesie schien, auch die einfachste Erklärung dieses ganz natürlichen Falles sein konnte. Tatsächlich lieferte der Umstand, dass Beluca am Abend zuvor gegen seinen Bürovorsteher rebelliert und sich dann, von diesem heftig zurückgewiesen, beinahe auf ihn gestürzt hatte, ein ernstliches Argument für die Vermutung, dass es sich um eine wirkliche Geistesstörung handelte. Denn einen sanfteren und unterwürfigeren, einen methodischeren und geduldigeren Menschen als Beluca hätte man sich nicht vorstellen können. Umgrenzt, ja, wer hatte ihn so genannt? Einer seiner Bürokollegen. Er war umgrenzt, der arme Beluca. Eng umgrenzt von seinem trockenen Aufgabenkreis als Buchhalter, ohne einen anderen Gedanken als den an offene Posten, an einfache oder doppelte Buchführung, an Rückbuchung, an Abrechnungen und Erhebungen, an Eintragungen, Rechnungen, Hauptbücher, Postenbücher, Grundbücher und so fort. Ein wandelnder Fachkasten oder vielmehr ein alter Lastesel, der ohne zu murren, immer im selben Schritt, mit mächtigen Scheuklappen versehen, seiner Straße zog. Nun, 100-mal hatte man diesem alten Lastesel erbarmungslos Hiebe versetzt, nur so, um sich zu belustigen, um zu sehen, ob man ihn ein wenig aufreizen, ob man ihn so weit bringen könne, dass er die herabhängenden Ohren aufstellte, dass er einen Huftritt austeilte. Nichts. Immer hatte er, ohne einen Laut von sich zu geben, die ungerechten Hiebe und grausamen Stiche seelenruhig hingenommen, als wenn sie ihm zustünden. Oder besser, als wenn er sie nicht mehr fühlte, seit Jahr und Tag an die harten Prügel des Schicksals gewöhnt. Unbegreiflich war also in der Tat jene Rebellion in ihm, wenn man sie nicht als Wirkung einer plötzlichen Geistesstörung erklären wollte. Umso mehr, als ihm am vorhergehenden Abend der Verweis wirklich gebührte. Der Bürovorsteher hatte wirklich Grund, ihn Beluca zu erteilen. Schon am Morgen war dieser mit einem ungewöhnlichen, neuen Gesichtsausdruck erschienen und etwas ganz Ungeheuerliches, vergleichbar, was weiß ich, mit einem Bergrutsch. Er war mit mehr als einer halben Stunde Verspätung erschienen. Es schien, als habe sich sein Gesichtskreis mit einem Male erweitert. Es schien, als seien ihm mit einem Mal die Scheuklappen abgefallen, als habe sich ihm unversehens das Schauspiel des Lebens aufgetan. Seine Ohren schienen sich plötzlich geöffnet zu haben und zum ersten Mal nie gehörte Stimmen und Töne wahrzunehmen. So heiter, so voll von einer unbestimmten und verwirrten Fröhlichkeit war er im Büro erschienen und den ganzen Tag hatte er nichts zu Wege gebracht. Als am Abend der Bürovorsteher, seine Register und Papiere nachsehend, ihn anfuhr: »Wie, was hast du denn den ganzen Tag getan?« hatte Beluga ihn lächelnd mit fast unverschämter Miene betrachtet und die Hände geöffnet. »Was soll das heißen?« hatte der Bürovorsteher gerufen, indem er auf ihn zuging, ihn an einer Schulter packte und schüttelte. »Hallo, Beluga!« »Nichts«, hatte Beluga geantwortet, immer mit diesem halb unverschämten, halb blöden Lächeln auf den Lippen. »Der Zug, Cavaliere.« »Der Zug? Was für ein Zug?« »Er hat gepfiffen.« »Was zum Teufel erzählst du mir da?« »Heute Nacht, Cavaliere, er hat gepfiffen.« »Ich habe ihn pfeifen hören.« »Den Zug?« »Jawohl. Und wenn Sie wüssten, wo ich hingekommen bin, nach Sibirien oder in die Wälder des Kongo. Ein Augenblick genügt, Cavaliere.« Die anderen Angestellten waren auf das wütende Geschrei des Bürovorstehers ins Zimmer gekommen und schüttelten sich vor Lachen, als sie Beluga so reden hörten. Aber der Bürovorsteher, der an jenem Abend schlecht gelaunt sein musste, war von diesem Gelächter gereizt auf den Gipfel der Wut geraten und hatte dem geduldigen Opfer so vieler grausamer Scherze übel mitgespielt. Dieses Mal aber hatte sich zur Verwunderung und fast zum Schrecken aller das Opfer empört, hatte den anderen mit Schmähungen angegriffen und immer diese Ungereimtheit geschrien von dem Zug, der gepfiffen habe, dass er jetzt, da er den Zug pfeifen gehört hat, nicht mehr so behandelt zu werden wünsche. Sie hatten ihn mit Gewalt ergriffen, gefesselt und in Irrenanstalt geschleppt. Hier fuhr er fort, von diesem Zug zu sprechen. Er ahmte sein Pfeifen nach. Oh, ein recht klägliches Pfeifen, wie aus nächtlicher Ferne, tief traurig. Und gleich darauf fügte er hinzu, »Abfahrt, Abfahrt, wohin, meine Herrschaften, wohin?« Und er betrachtete alle mit Augen, die nicht mehr die seinen waren. Diese Augen, gewöhnlich düster, glanzlos, zusammengekniffen, lachten und glänzten jetzt wie die eines Kindes oder eines glücklichen Menschen, und zusammenhanglose Sätze kamen aus seinem Munde. Unerhörte Dinge, poetische Ausdrücke und wunderliche Bilder, die umso mehr in Erstaunen setzten, als man sich auf keine Weise erklären konnte, wie und durch welches Wunder sie im Munde eines Mannes entstanden, der sich bis dahin nie mit etwas anderem beschäftigt hatte als mit Ziffern und Registern und Katalogen und dem Leben gegenüber blind und taub gewesen war. Eine Buchhaltungsmaschine. Jetzt sprach er von den azurenen Stirnen himmelhoher Schneeberge. Er sprach von klebrigen Walen, die auf dem Grund der Meere mit dem mächtigen Schwanz ein Komma bildeten. Ich wiederhole, unerhörte Dinge. Diejenigen, welche sie mir im Zusammenhang mit der Nachricht von der plötzlichen Geistesstörung erzählten, zeigten sich jedoch fassungslos, als sie in mir nicht nur keine Verwunderung, sondern nicht einmal eine leichte Überraschung bemerkten. Und in der Tat nahm ich die Nachricht schweigend auf, mit einem schmerzlichen Schweigen. Ich schüttelte den Kopf, die Mundwinkel mit dem Ausdruck der Bitterkeit herabgezogen und sagte, »Beluga, meine Herren, hat nicht den Verstand verloren. Seien Sie versichert, dass er nicht den Verstand verloren hat. Etwas muss ihm zugestoßen sein, aber etwas ganz Natürliches. Niemand kann sich das erklären, weil niemand recht weiß, wie dieser Mensch bisher gelebt hat. Ich, der es weiß, bin gewiss, dass ich mir alles auf ganz natürliche Weise erklären werde, sobald ich ihn gesehen und mit ihm gesprochen haben werde. Auf dem Weg nach der Anstalt, wo der Ärmste untergebracht worden war, fuhr ich bei mir selbst in meinen Betrachtungen fort. Bei einem Menschen, der lebt, wie Beluga bisher gelebt hat, das heißt ein unmögliches Leben, kann der gewöhnlichste Umstand, der alleralltäglichste Vorfall, irgendein unvorhergesehenes, lächerliches Hindernis, ja, ein Steinchen auf der Straße, die außerordentlichsten Wirkungen hervorbringen, für die niemand eine Erklärung findet, wenn man eben nicht daran denkt, dass das Leben dieses Mannes unmöglich ist. Dort muss man die Erklärung suchen, sie an diese unmöglichen Lebensbedingungen anknüpfen und sie wird einfach und klar erscheinen. Wer nur den Schwanz sieht, ohne das Ungeheuer, zu dem er gehört, wird diesen an sich ungeheuerlich finden. Man muss ihn an das Ungeheuer knüpfen. Dann wird er nicht mehr so ungewöhnlich scheinen, sondern so, wie er sein muss, da er nun einmal zu diesem Ungeheuer gehört. Ein ganz natürlicher Schwanz. Ich hatte niemals einen Menschen so leben gesehen wie Belluca. Ich war sein Nachbar. Und nicht ich allein, sondern alle Mieter im Hause fragten sich mit mir, wie es dieser Mensch fertigbrachte, in solchen Lebensbedingungen auszuhalten. Er hatte drei Blinde bei sich, seine Frau, seine Schwiegermutter und die Schwester der Schwiegermutter. Die beiden letzteren, steinalt, waren an Star erkrankt. Die andere, seine Frau, hatte keinen Star, sie war stockblind. Alle drei wollten bedient sein und schrien vom Morgen bis zum Abend, weil niemand sie bediente. Die beiden verwitweten Töchter, die Belluca nach dem Tod ihrer Gatten wieder ins Haus genommen hatte, die eine mit 4, die andere mit 3 Kindern, hatten niemals Zeit und Lust, nach ihnen zu sehen. Wenn überhaupt, leisteten sie nur der Mutter einige Hilfe. Konnte Belluca mit dem schmalen Einkommen seiner Buchhalterstelle all diesen Mündern zu essen geben? Er verschaffte sich andere Arbeit, für den Abend, zu Hause, Abschreibeaufträge. Und er schrieb unter dem wahnsinnigen Geschrei dieser 5 Frauen und dieser 7 Kinder, bis alle 12 in den einzigen 3 Betten der Wohnung Platz gefunden hatten. Breite Ehebetten, aber doch immer nur 3. Wütende Raufereien, Verfolgungen, das Poltern umgeworfener Möbel, Geheul und Gebrüll, weil der eine oder andere der Jungen im Dunkeln entschlüpfte und sich zwischen die 3 Alten legte, die ein Bett für sich hatten, aber ihrerseits jeden Abend miteinander stritten, weil keiner in der Mitte liegen wollte und sich gegen die Ordnung auflehnte, wenn die Reihe an ihr war. Endlich wurde es still und Belluca fuhr bis tief in die Nacht mit seiner Abschreibearbeit fort, bis ihm die Feder aus der Hand fiel und die Augen zuklappten. Dann warf er sich, oft noch angekleidet, auf ein altes, aus dem Leim gegangenes Sofa und sank sofort in einen bleiernen Schlaf, aus dem er sich jeden Morgen mit Mühe erhob, dumpfer und benommener als am Tag zuvor. Nun denn, meine Herrschaften, Belluca war in diesen Lebensumständen etwas höchst Natürliches zugestoßen. Als ich ihn in der Anstalt aufsuchte, erzählte er selbst mir alles haargenau. Er war zwar noch ein wenig aufgeregt durch das, was ihm geschehen war, aber auf ganz natürliche Weise. Er lachte über die Ärzte und Krankenpfleger und alle seine Kollegen, die glaubten, er habe den Verstand verloren. »Hätte ich ihn nur verloren«, sagte er, »hätte ich ihn nur verloren.« Belluca hatte seit Jahr und Tag vergessen, buchstäblich vergessen, dass die Welt existierte. In die beständige Qual seines unglückseligen Daseins versunken, den ganzen Tag in seine Büroarbeit vertieft, ohne je einen Augenblick Atem holen zu können, wie ein Tier, das man mit verbundenen Augen an die Stange eines Schöpfwerks oder einer Ölpresse spannt, hatte er seit Jahr und Tag vergessen, buchstäblich vergessen, dass die Welt existierte. 2 Abende zuvor war es ihm, als er sich erschöpft auf jenes Sofa fallen ließ, gegen seine Gewohnheit nicht sofort gelungen einzuschlafen. Und plötzlich hatte er im tiefen Schweigen der Nacht aus der Ferne einen Zug pfeifen hören. Es war ihm gewesen, als würden sich ihm nach so vielen Jahren auf unerklärliche Weise die Ohren öffnen. Das Pfeifen jenes Zuges hatte mit einem Male all sein schreckliches Elend aufgerissen und fortgerückt, und wie aus einem Grab erstanden, hatte er sich mitten in der luftigen Weite der Welt wiedergefunden, die sich ungeheuer um den Atemlosen auftat. Er hatte sich instinktiv an die Decken geklammert, die er jeden Abend über sich breitete, und war mit seinen Gedanken hinter jenem Zug hergeeilt, der sich in der Nacht entfernte. Ah, draußen, außerhalb dieses schrecklichen Hauses, außerhalb all seiner Qualen, da war die Welt, viel, viel ferne Welt, der jener Zug entgegenfuhr. Florenz, Bologna, Turin, Venedig, viele Städte, in denen er als junger Mensch gewesen war und die auch in dieser Nacht sicher noch von Lichtern funkelten. Ja, er kannte das Leben, das man dort lebte. Das Leben, das einst auch er gelebt hatte. Und es ging weiter, dieses Leben. Es war immer weiter gegangen, während er hier wie ein Tier mit verbundenen Augen an der Stange der Ölpresse im Kreise lief. Er hatte nicht mehr daran gedacht. Die Welt hatte sich für ihn in der Marter seines Hauses, in der dürren und stachligen Enge seiner Buchhalterei zugeschlossen. Aber jetzt, ja, jetzt war sie wieder fast gewaltsam in sein Bewusstsein zurückgekehrt. Der Augenblick, der hier in seinem Gefängnis für ihn schlug, lief wie ein elektrischer Funke um die ganze Welt, und er, mit seiner plötzlich wiedererwachten Fantasie, er konnte ihm folgen durch Bekannte und unbekannte Städte, durch Heide und Gebirge, durch Wälder und Meere. Diesem selben Funken, diesem selben Pulsschlag der Zeit, da waren, während er hier dieses unmögliche Leben lebte, unzählige Millionen von Menschen über die ganze Erde verstreut, die anders lebten. Jetzt, im gleichen Augenblick, in welchem er hier litt, gab es einsame Schneeberge, die ihre azurnen Stirne zum Nachthimmel hoben. Ja, ja, er sah sie, so sah er sie, die Ozeane, die Wälder. So konnte er sich denn, nun, da die Welt wieder in sein Bewusstsein zurückgekehrt war, in gewisser Weise trösten. Ja, indem er sich ab und zu aus seiner Qual erhob, um mit der Fantasie ein wenig Weltluft zu atmen. Das genügte ihm. Natürlich hatte er am ersten Tag das Maß überschritten, hatte sich berauscht, die ganze Welt mit einem Mal in seinem Innern. Eine Katastrophe. Nach und nach würde er sich wieder fassen. Er war noch trunken von der viel zu vielen Luft. Das fühlte er. Nach seiner völligen Beruhigung würde er gleich den Bürovorsteher um Entschuldigung bitten und wie zuvor seine Tätigkeit als Buchhalter aufnehmen. Nur konnte der Bürovorsteher jetzt nicht mehr allzu viel von ihm verlangen wie früher. Er musste ihm erlauben, dass er ab und zu zwischen zwei einzutragenden Posten einen kleinen Ausflug nach Sibirien machte oder in die Wälder des Kongo. Ein Augenblick genügt. Lieber Kavaliere, jetzt, da der Zug gepfiffen hat.